Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder auslegend durch das erste Buch Mose. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Nun, vor ungefähr 10 Jahren war hier in der Nachbarschaft, baute jemand in einem neuen Gebiet, zwar in der Nachbarschaft von Theo sogar. Und einer der Nachbarn, der baute ein Haus und er goss das Fundament. Ich weiß nicht mehr genau, was die Ursache war. Vielleicht war es eine falsche Betonmischung oder es war zu wenig Stahl. Aber die frisch gegossene Bodenplatte, die ist gebrochen. Das Fundament war nutzlos. Es war unmöglich, ein Haus darauf zu bauen. Die frisch gegossene Bodenplatte, und die ist ziemlich teuer, sie musste komplett entfernt und entsorgt werden und eine neue Bodenplatte musste gegossen werden, um das Haus weiter zu bauen. Nun, nur ein solides Fundament ist ein tragfähiges Fundament. Und das erste Buch Mose ist genauso ein solides Fundament. Paulus vergleicht in 1. Korinther 3 unser Leben mit einem Haus. Wir haben sogar heute in der Schriftlesung in Sprüche 14 gesehen, wo ebenfalls der Lebenswandel mit einem Haus verglichen wird. Und jeder baut etwas. Wir bauen unser Leben. Nicht nur das physische Leben hier auf der Erde, sondern wir bauen sogar für die Ewigkeit. Und niemand von uns will, dass die harte Arbeit deines Lebens wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt, weil das Fundament nicht tragfähig ist. Und 1. Mose ist das einzige Fundament, um unser Leben und besonders unser ewiges Leben auf ein stabiles, tragfähiges Fundament zu bauen. Jesus sagte den Pharisäern, wenn ihr Mose nicht glaubt, werdet ihr meinen Worten auch nicht glauben. Nun, das heißt, wer Mose, 1. Mose bis 5. Mose, nicht glaubt, der wird Jesus nicht glauben. Wer am Fundament herumpfuscht, dem wird es ergehen wie dem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Der Platzregen fiel, die Wasserströme kamen, die Winde stürmten und das Haus fiel um. Wenn wir 1. Mose nicht vertrauen, dann können wir der ganzen Schrift nicht vertrauen. Das erste Buch Mose ist vermutlich das wichtigste Buch, das geschrieben wurde. Nun, stell dir mal die Bibel ohne das erste Buch Mose vor. Das ist undenkbar. Es wäre wie ein Haus ohne Fundament. Es wäre wie eine Brücke ohne tragende Säulen oder Stützen. Und gleichzeitig ist das erste Buch Mose auch das am stärksten angegriffenste Buch der ganzen Welt und der Bibel insbesondere. Nun, wir haben begonnen mit dem letzten Sonntag unsere Serie über das erste Buch Mose, insbesondere die ersten 11 Kapitel. Und dann sehen wir, ob es noch weitergeht oder nicht. Erik, der hat schon gepredigt über die Schöpfung. Er begann über die Schöpfung und Evolution, wie sehr die Schöpfung herausgefordert wird durch das Denken heute in der Gesellschaft. Nun, was wir heute tun werden, ist, wir werden uns einen Überblick über das erste Buch Mose verschaffen, bevor wir dann Vers für Vers mit den ersten Kapiteln beginnen und wahrscheinlich sehr viele Monate uns in Kapitel 1 und 2 aufhalten werden. Nun, es wird heute um 50 Kapitel gehen. Ich hoffe, ich werde nicht zu lange dafür brauchen. Aber wir werden mit 1. Mose 1 beginnen und bis Kapitel 50 durchgehen. Und sicherlich hast du schon einmal das erste Buch Mose gelesen, vielleicht schon häufiger. Ja, vielleicht mit einem Bibelleseplan, dann ist es meistens so, dass man im Januar beginnt, in großen Schritten durch 1. Mose durchzugehen. Und ich möchte dich anspornen, dass du das Studium von 1. Mose, mit dem wir jetzt beginnen, dass du es, man könnte sagen, zu einem Projekt Fundamentarbeiten oder Überarbeitung oder Wartungsarbeiten gebrauchst, um an deinem Fundament zu arbeiten. Vielleicht bist du noch gar nicht gläubig. Nun, dann musst du zum Glauben kommen und ein Fundament, damit ein Fundament gelegt wird. Vielleicht bist du erst vor kurzem zum Glauben gekommen und dann muss das Fundament gefestigt werden, ordentlich gebaut werden. Aber auch wenn du schon lange im Glauben bist, muss das Fundament wieder aufgefrischt werden. Die grundlegenden Wahrheiten über unser Menschsein. Die Apostel, die sagen immer wieder schreiben wir euch dasselbe. Petrus sagt es. Ja. Es geht darum, dass wir immer wieder das Fundament daran arbeiten, die Grundlagen neu setzen und verfestigen. Wir werden heute beginnen, ihr habt wahrscheinlich die Gliederung im Wochenblatt schon gesehen, mit ein paar Einleitungsfragen zum 1. Buch Mose. Und dann werden wir uns die Geschichte der Vorzeit, die ersten 11 Kapitel und dann Kapitel 12 bis 50 anschauen. Ihr dürft gerne 1. Mose aufschlagen. Das 1. Buch Mose ist, wie der Name schon sagt, das 1. Buch der 5 Bücher Mose. Diese Sammlung, sie wird auch im Hebräischen Torah genannt, kennt ihr sicherlich, oder im Griechischen Pentateuch von 5 Buch. Ja, und dazu gehört Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri und Deuteronomium. Alle 5 Bücher sind eine Einheit und wir können sie nicht voneinander trennen. Das 2. Buch Mose beginnt dort, wo das 1. aufgehört hat. Man kann die 5 Bücher Mose auch mit den Fingern einer Hand vergleichen. Nun, welches ist der sehr grundlegende Finger, den wir am meisten benutzen? Nun, von allen Fingern ist der Daumen so sehr essentiell. Und ungefähr so ist das 1. Buch Mose. Es ist eine Einheit, ein Buch und doch ein sehr grundlegendes Buch. Nun, wie ist der Name des Buches? Ja, wir haben ihn heute schon überall gesehen. Im Deutschen nennen wir es das 1. Buch Mose. Wobei ich feststellen musste, dass wir ziemlich alleine dastehen. Kaum jemand nennt es das 1. Buch Mose. Aber diese Tradition, sie begann mit der Reformation. Vor Luther gab es keine deutsche Bibelübersetzung, sondern die Bibel wurde sonntags in der Kirche in Latein vorgelesen und so gut wie niemand verstand Latein. Das heißt, es war eh egal, was man gelesen hat, weil die meisten haben es gar nicht verstanden. Nun, die lateinische Vulgata nennt 1. Mose als Liber Genesis, das heißt Buch der Anfänge. Nun, wahrscheinlich kennt ihr ein paar Fremdsprachen und wenn ihr ins Englische reingeschaut habt, ja, da wird es Genesis genannt. Wer vielleicht schon Französisch begonnen hat zu lesen, da heißt es La Genèse. Im Russischen, das kann ich leider nicht aussprechen, aber ich habe es übersetzen lassen. Der Titel wird auch mit Genesis übersetzt, Spanische auch. Ja, fast alle übersetzen es mit Genesis. Und dieser Titel, er geht zurück auf die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Man nennt es auch die Septuaginta, weil dort ist der Titel als Genesis wird er wiedergegeben. Das bedeutet Ursprung, Entstehung, Generation, Geschichte. Im Hebräischen lautet der Titel, ja, man liest von rechts nach links, Bereshit. Ja, das heißt im Anfang. Und es ist das erste Wort von 1. Mose 1. So beginnt im Hebräischen 1. Mose. Ja, das bedeutet die Anfänge. Nun, wie auch immer, ob man Genesis sagt oder Bereshit, es trifft den Nagel wirklich auf den Kopf. Es ist so zutreffend, weil 1. Mose ist wirklich die Geschichte des Anfangs, des Ursprungs. 1. Mose ist der Ursprung des Universums. 1. Mose ist der Ursprung des Lebens. Wir haben vorhin in dem vorletzten Lied gesungen, er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Ursprung allen Lebens. 1. Mose ist der Ursprung des Menschen und der Ehe. 1. Mose ist der Ursprung auch der Sünde und allen Bösen. 1. Mose ist der Ursprung der Gnade und der Errettung. 1. Mose ist der Ursprung aller Religionen, der einzig wahren, aber auch von allen falschen Religionen. 1. Mose ist der Ursprung der Zivilisation, der Regierung von Recht und Ordnung. 1. Mose ist der Ursprung der Völker, der Sprachen und der Kulturen. 1. Mose ist der Ursprung des auserwählten Volkes Gottes. Also ihr seht, es ist indiskutabel, 1. Mose ist wirklich das Fundament für alles. Und es ist kein Wunder, dass 1. Mose vom Teufel so vehement angegriffen wird. Kein Buch der Bibel wird so heftig in die Schusslinie genommen wie 1. Mose. Und besonders auf zwei Dinge hat die alte Schlange es abgesehen, um 1. Mose unglaubwürdig zu machen. Zum Ersten auf den Inhalt, besonders Kapitel 1 und 2. Das haben wir in der letzten Predigt schon gesehen. Erik hatte das so deutlich gemacht. Und wir werden in den kommenden Predigten auch immer wieder darauf eingehen. Die Vorwürfe lauten, die Schöpfungsgeschichte widerspricht sich. Es gibt sogar zwei davon. Was für ein Irrtum. Die Vorwürfe lauten, die ersten beiden Kapitel seien kein wirklicher Bericht, sondern Poesie oder Mythologie. Nun, das ist ein Irrtum, der sich immer noch hartnäckig hält. Wenn die ersten beiden Kapitel Mythologie wären, nun, was können wir vertrauen? Ab wann können wir der Schrift vertrauen? Vielleicht gäbe es dann auch keine Sünde, sondern Sünde wäre einfach nur eine Metapher. Vielleicht gibt es dann auch keine Errettung. Wofür brauchen wir eine Errettung von einem Mythos? Wer weiß, ob es Leben nach dem Tod gibt. Vielleicht ist es auch nur Mythologie. Ab welchem Kapitel würden wir anfangen, der Bibel zu vertrauen und sie als Gottes Wort anzunehmen? Ab Kapitel 3? Aber was wäre, wenn Adam auch nur eine Mythologie wäre? Nun, wenn der erste Adam ein Mythos wäre und eine Gleichnisfigur, nun, was ist mit dem zweiten Adam? Warum sollte der real sein? Der ist dann auch nur eine Mythologie. Sollten wir ab Kapitel 6 anfangen, der Schrift zu vertrauen? Oder gab es auch keine Sintflut? Nun, die Beweise, die sind erdrückend, dass es eine weltweite Flut gibt. Dazu kommen wir noch, wenn wir uns Kapitel 6 nähern. War der Turmbau von Babel echt oder war er Mythos? Nun, woher kommen die unterschiedlichen Sprachen heute? Die Evolution hat darauf keine Antwort. Oder fangen wir erst ab Kapitel 12 an, der Bibel zu vertrauen? Seht ihr, das ist irgendwie Irrsinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und hinter diesem Angriff auf die Glaubwürdigkeit, besonders der ersten beiden Kapitel, steckt die alte Schlange, der Verführer. Derselbe Feind des Menschen, der im Garten Eden Gottes Wort unglaubwürdig machte. Nun, wenn 1. Mose nicht wahr ist, und zwar vollständig, von Kapitel 1 bis Kapitel 50, dann sind alle alttestamentlichen Autoren, alle neutestamentlichen Autoren, einschließlich Jesus selbst, falsche Propheten. Denn alle sehen das ganze erste Buch Mose als absolut historisch, absolut wahr und verbindlich. Und wir werden immer wieder das noch sehen und darauf zurückkommen. Nun, der erste Angriff Satans ist gegen den Inhalt. Der zweite Angriff ist auf Mose als Verfasser gerichtet. Wer ist der Verfasser von 1. Mose? Nun, es beinhaltet das schon im Titel. Mose. Für die Juden war klar, Mose ist der Verfasser von Genesis. Josephus bestätigt es in seiner Historie. Für Jesus war es indiskutabel. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten sahen Mose als Verfasser an. Alle Kirchenväter sahen Mose als Verfasser an. Erst mit dem Aufkommen der Bibelkritik wurde die Autorenschaft von Mose in Frage gestellt. Und zwar begann es im 17. Jahrhundert mit dem niederländischen Philosophen Baruch Spinoza. Vielleicht habt ihr von ihm schon gehört. Sehr, sehr bekannter Philosoph. Er war der Sohn eines portugiesischen Immigranten. Und man bezeichnet ihn auch mit Fug und Recht als den Begründer der modernen Bibelkritik. Weil ab da, mit der Zeit der Aufklärung, ging es los, alles zu hinterfragen. Nun, es wurde behauptet, Mose habe nicht die Qualifikation gehabt, um den Pentateuch, also die ersten 5 Bücher Mose, zu schreiben. Nun, wie absurd ist das? Erinnert ihr euch an Apostelgeschichte 7, Vers 22, wo Stephanus, wo deutlich wird, dass Mose in aller Weisheit der Ägypter am Hof des Pharao ausgebildet wurde. Und Gott hatte mit Absicht ihn dahin geführt. Eine bessere Universität gab es nicht. Er brachte alle Voraussetzungen mit sich, die notwendig waren. Die lächerlichste Aussage, die ich gelesen hatte von einem Gelehrten, war folgende. Er sagte, Mose kann weder einen Teil von Genesis noch von dem restlichen Pentateuch geschrieben haben, weil Schreiben zu seiner Zeit völlig unbekannt war. Nun, das ist absoluter Schwachsinn. Man sollte ihm seinen Titel, welchen Titel er auch immer hatte, aberkennen. Aber merkt ihr, da kommt irgendein dahergelaufener Bibelkritiker, er posaunt einfach so eine Aussage ohne Begründung, ohne Behauptung und alle glauben ihm, alle halten ihn für eine Koryphäe in seinem Gebiet. Dabei ist überall bestätigt, dass die Schrift fast gleichzeitig vor etwa 5.000 bis 6.000 Jahren auftauchte. In Ägypten, in Mesopotamien und in Indien im Hindustal. Überall, weiß man, gab es Schrift. Nun, das Neue Testament ist so klar und schreibt die ganze Tora Mose zu. Und Jesus bestätigt es. Auf dem Weg nach Emmaus, in Lukas 24, Vers 44, da sagt er den Jüngern von Emmaus, er sagt, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Und Jesus, er bestärkt hier das Alte Testament. Ja, das war die Tora, die Weisung, die Neviim, die Propheten und die Ketuvim, das waren die Schriften, die Psalmen. Die Loblieder. Nun, sowohl im Alten wie im Neuen Testament wird immer wieder von dem Buch Moses gesprochen, im Singular. Es wird nicht als 5 Bücher Moses verwendet. Oder von dem Gesetz Moses. Der ganze Pentateuch wird als ein Buch Moses angesehen. Es ist eine Einheit. In Johannes 7, Vers 22, da sagt Jesus, Mose hat euch die Beschneidung gegeben. Nun, die Beschneidung, die wird zwar in Levitikus, im 3. Buch Mose, kurz erwähnt in einem Nebensatz, aber ausführlich wird sie in 1. Mose 17 behandelt. Das heißt, Jesus klingt darauf an und sagt, hey, selbst 1. Mose, da wo es um die Beschneidung geht, das ist von Mose gekommen, hat Mose niedergeschrieben. Aber die Schrift, die hat nicht nur einen Autoren, sondern sie hat einen doppelten Autoren, einen weiteren, und zwar Gott selbst. 2. Petrus 1 sagt, dass Weissagung niemals durch menschlichen Willen hervorgebracht wurde, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen geredet. Nun, kennt ihr das? Wenn ihr etwas Unglaubliches hört, irgendetwas, wo man denkt, das kann nicht wahr sein. Die erste Frage, die man stellt, ist, wer hat das gesagt? Kennt ihr das? Man will wissen, ist die Person, die das gesagt hat, vertrauenswürdig oder nicht? Es geht gar nicht darum, ist der Inhalt, nun, er klingt so abstrus, eigentlich dürfte er gar nicht wahr sein. Es geht nicht um den Inhalt, sondern man will wissen, ist die Person zuverlässig? Es ist nicht erstaunlich, dass unsere Gesellschaft jedem dahergelaufenen Experten Glauben schenkt, der irgendeine These aufstellt, weil sie allen passt, völlig unbegründet, und nach 2 und nach 5 oder 10 Jahren wird die These sowieso revidiert und alle glauben ihm. Aber dem Gott des Universums, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Gott, der immer die Wahrheit spricht, von dem Gott, von dem wir nichts wüssten, hätte er sich nicht geoffenbart. Dem Gott zweifelt man alles an. Ist es nicht eine dreiste Anmaßung gegenüber der Person? Aber genau das sind die Folgen von 1. Mose 3. Der Mensch erhält sich selbst für weise. Der Mensch meint, er weiß es besser wie Gott. Genau das war Sprüche 14, die Schriftlesung, von der wir vorhin gelesen haben. Nun, 1. Mose ist so wichtig, dass es in die Top 5 der am häufigsten zitiertesten alttestamentlichen Bücher aufgenommen wird. Nun, ihr findet hier Platz 1, findet ihr Jesaja. Wir haben aus Jesaja 412 direkte Zitate oder Anspielungen im Neuen Testament. Auf Platz 2, belegen die Psalmen mit 404 Zitaten. Platz 3 belegt Exodus mit 230 Zitaten. Gefolgt von Platz 4, nämlich nur 2 Zitate weniger, 228 Zitate im Neuen Testament. Nun, und 31 davon sind nur aus 1. Mose 1 und 2, aus den ersten beiden Kapiteln. In fast allen Büchern des Neuen Testaments. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philippa, Timotheus, Hebräer, Jakobus, 1. und 2. Petrus, 1. Johannes, Judas und Offenbarung. Alle zitieren Mose. Und dann auf Platz 5 ist Deuteronomium mit 186 alttestamentlichen Zitaten im Neuen Testament. Nun, was ist die Gattung des ersten Buches Mose? Nun, das erste Buch Mose ist kein wissenschaftliches Buch. Aber alle Aussagen, die 1. Mose über die Wissenschaft aussagt, sind absolut zuverlässig und wahr. 1. Mose ist keine Biografie, obwohl es sehr viel über das Leben von vielen Menschen berichtet. Man könnte sagen, 1. Mose ist ein Lehrbuch, das in Form von Erzähltext geschrieben wurde. Nun, ich weiß nicht, ob ihr darüber nachgedacht habt oder nicht, aber jeder von uns Menschen bevorzugt die Gattung von Erzähltexten. Das ist nicht nur die bevorzugte Gattung in der Bibel, sondern jeder bevorzugt das. Nun, beim nächsten Spielfilm, den ihr euch anguckt, fragt euch, welche Gattung ist das? Nun, sehr wahrscheinlich eine Geschichte, wo irgendeine Person an irgendeinem Ort irgendetwas tut. Ja, manchmal nach einer wahren Begebenheit, manchmal nicht. Aber selbst die Dokus, die voller Fakten sind und die man sich so manchmal anschaut, entweder in der Schule oder zu Hause, mit der Familie. Nun, wie sind sie aufgebaut? Meistens als Geschichte, nämlich Forscher XY wird bei seiner Arbeit begleitet. Das ist auch Geschichte. Die Hörspiele, die ihr hört, ist auch Erzähltext, Geschichte. Die Romane sind Geschichte, ja, manchmal nach einer wahren Begebenheit, manchmal ausgedachte Fiktion. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum Erzähltexte die bevorzugteste Gattung sind im Neuen Testament und im Alten Testament. Nämlich weil schlussendlich die größte Geschichte aller Zeiten, die wahre Begebenheit ist, die man sich noch in der Ewigkeit erzählen wird. Und zwar ist es die wahre Begebenheit, wie Gott Himmel und Erde erschaffen hat, wie er sein Abbild gemacht hat und wie dieses Abbild sich von ihm abgewandt hat. Es ist die wahre Begebenheit, wie Gott selbst einen Plan der Errettung geschmiedet hat. Und zwar noch vor Grundlegung der Welt, bevor er die Welt gemacht hat und ihn umsetzte. Es hat ihn alles gekostet, um sein Ebenbild zu retten. Und diese Geschichte ist keine Fiktion, sondern es ist die wahre Begebenheit. Sie stellt jede Liebesgeschichte eines Romans in den Schatten. Diese wahre Begebenheit trumpft jedes Kriminalhörspiel. Diese wahre Begebenheit wird man sich noch in der Ewigkeit erzählen. Und zwar, wenn Milliarden von Menschen aus jedem Stamm, jedem Volk, jeder Sprache die wahre Begebenheit berichten, wie Gott sie gefunden und gerettet hat. Das ist der Grund, dass Erzähltexte so wichtig sind. Alles, was in 1. Mose steht, ist wahr. Alles, was in 1. Mose steht, reicht aus, auch wenn wir uns nochmal 50 Kapitel mehr wünschen würden, die viel mehr erklären. Nun, wenn du in der Schrift auf Erzähltexte stößt, dann musst du einige Prinzipien beachten. Eins der Prinzipien ist, Geschichte wiederholt sich nicht, aber Prinzipien wiederholen sich. Nun, in gewisser Weise wiederholt sich Geschichte schon immer wieder. Aber was ich damit meine ist, Gott arbeitet nicht immer gleich. Ein Beispiel. Nun, Adam war der allererste und auch der einzige Mann auf Erden, dem Gott eine Frau aus seiner Rippe geschaffen hat. Jeder andere Mann hat eine vollzählige Zahl an Rippen. Und es fehlt dir keine Rippe und deine Frau ist auch nicht aus deiner Rippe. Adam war der erste und der einzige Mann. Es wird sich nie mehr wiederholen. Und deswegen flippt er fast aus und sagt, das ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, als er seine Frau sieht. Es war wirklich sein Fleisch. Ich meine, es war seine Rippe. Aber wisst ihr, das geschieht nur einmalig in der Geschichte. Aber auch wenn das nie wieder wiederholt wird, trifft das Prinzip auf jede Ehe zu. Und das ist der Grund, dass Mose sagt, darum, und er zitiert den Satz und sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Geschichte wiederholt sich nicht, Gott wird das nie wieder tun, aber das Prinzip wiederholt sich in jeder Ehe. Und wenn du in der Schrift auf Erzähltext stößt, dann stell dir die Frage, welche Prinzipien treffen nicht nur auf Adam und Eva, auf Noah, auf Abraham, Isaak zu, sondern auf alle Gläubigen? Stell dir die Frage, was lerne ich über das Wesen Gottes? Stell dir die Frage, was lerne ich über den Menschen? Stell dir die Frage, was beabsichtigt Gott mit dem, was er hier niederschreibt? Wie soll ich antworten auf das, was hier niedergeschrieben ist? Und manchmal kann es sein, dass die Antwort nicht im selben Kapitel zu finden ist, sondern etwas später. Ein Beispiel. Nun, warum hat Gott uns den Schöpfungsbericht gegeben? Die ersten beiden Kapitel. Nun, natürlich, damit wir wissen, wie das Leben entstand, woher wir kommen. Aber allen voran hat er uns den Schöpfungsbericht gegeben, damit wir Gott als Schöpfer ehren und ihm danken und uns an ihm erfreuen. Und diese Antwort, die findest du nicht zwingend in Kapitel 1 und 2, direkt so niedergeschrieben, aber in der gesamten restlichen Schrift. In Psalm 149 zum Beispiel, Vers 2, Da wird gesagt, Israel, freue dich an deinem Schöpfer. Das ist eine direkte Anwendung der Schöpfungsgeschichte. Das heißt, immer wieder die Frage stellen, was beabsichtigt Gott? Wie soll ich antworten auf das, was niedergeschrieben ist? In Römer 1 sagt Paulus, dass Gott genau das von jedem Menschen erwartet. Nämlich, er sagt, sie haben ihn nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Und deswegen hat Gott sie dahingegeben als Narren. Nun, stell dir die Frage, wenn du auf Erzähltexte stößt, wer ist der Held der Geschichte? Auch heute, wenn wir durch diese Predigt durchgehen, von 1. Mose bis Kapitel 50. Und hoffentlich wirst du am Ende der Predigt die Frage richtig beantworten können. Ansonsten habe ich keine gute Arbeit getan. Wer ist der Held des ganzen ersten Buches Mose? Paulus sagt über Erzähltexte, dass sie für uns als Warnung niedergeschrieben sind. Der Hebräerschreiber, Kapitel 11 und 12, er sagt, ahmt ihren Glauben nach. Deswegen sind sie niedergeschrieben worden, Erzähltexte. Nicht, weil alles gleich geschieht, sondern damit wir ihren Glauben in den Prüfungen nachahmen. 1. Mose ist ein Lehrbuch in Form von Erzähltexten geschrieben. Nun kommen wir zu der Gliederung, zu der Übersicht von 1. Mose. Und vielleicht habt ihr 1. Mose durchgelesen und ihr denkt, oh, ich erkenne überhaupt keine Struktur. Nun, Erik hat in der letzten Predigt schon sehr deutlich gesagt, dass das Buch ganz grob in zwei Hälften eingeteilt ist. Und diese beiden Hälften muss jeder kennen, auch du. Und zwar Kapitel 1 bis 11 und Kapitel 12 bis 50. Die ersten 11 Kapitel, nun, man könnte sagen, da fliegt Mose mit Überschallgeschwindigkeit durch die Jahrhunderte. Er ist ein Zeitraum von 2000 Jahren, wird in 11 Kapiteln abgedeckt. Und je näher Mose dem Ende des Buches und damit auch dem Ende der Niederschrift kommt, desto langsamer wird es. 1. Mose 12 bis 50 deckt nur ungefähr 350 Jahre ab. Die ersten, du kannst dir merken, auch wenn du dir nicht diese zehnfache Gliederung merkst, die du nachher im Wochenblatt siehst, merk dir folgende vier Dinge. In den ersten 11 Kapiteln finden wir vier große Ereignisse. Und zwar die Schöpfung, den Sündenfall, die Sintflut und der Turmbau zu Babel. Im zweiten Teil, Kapitel 12 bis 50, merk dir vier wichtige Personen. Abraham, Isaac, Jakob und Josef. In den ersten 11 Kapiteln sehen wir Gottes Wirken mit der Welt. In Kapitel 12 bis 50 sehen wir Gottes Handeln mit einer Nation, nicht mit allen Nationen, nämlich mit Abrahams Nachkommen. Nun, Mose selbst, man könnte sagen, ihr wisst, überall in einem Buch findet man so ein Inhaltsverzeichnis. Kapitel 1, 2, 3, 4 und so weiter. Mose hat in gewisser Weise sein eigenes Inhaltsverzeichnis von 1. Mose niedergegeben. Und zwar nicht auf Seite 0, sondern er hat es betitelt mit einer Redewendung. Und zwar, dies ist die Geschichte von Punkt, Punkt, Punkt. Und das 10-mal. Und ihr habt die Gliederung im Wochenblatt. Und ich dachte, es ist angemessen, auch dieser Gliederung von Mose zu folgen, wenn wir uns einen Überblick verschaffen. Das hebräische Wort für Geschichte ist Toledot. Vielleicht habt ihr schon gehört, das griechische Wort ist Genesis. Deswegen wird auch das Buch Genesis genannt. 10-mal wird gesagt, dies ist die Geschichte Genesis von in der Septuaginta. Und ihr dürft gerne das erste Toledot aufschlagen, und zwar 1. Mose Kapitel 2, Vers 4. 1. Mose 2, Vers 4, das ist, man könnte sagen, das erste Kapitel von Mose. Er sagt, dies ist die Geschichte, und das ist das Wort Toledot, die Geschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Nur nebenbei gesagt, ich möchte euch ermutigen, wir werden alle diese 10 Verse durchgehen, diese Toledots, und ihr könnt euch die gerne markieren in eurer Bibel. Ja, das ist nämlich das Inhaltsverzeichnis von Mose selbst. Ich habe sie bei mir alle markiert und auch betitelt. 1, 2, 3, 4. Könnt ihr auch so machen. Und hier ist das erste Toledot, aber es dient nicht als Überschrift, sondern man könnte sagen als Abschluss. Und das tut Mose häufiger. Er erzählt etwas, zum Beispiel bei den Schöpfungstagen. Er sagt, was alles geschehen ist und sagt, ja, okay, das war Tag 1. Und genauso macht er es hier. Kapitel 1 bis 2, Vers 4 ist die Entstehung von Himmel und Erde. Und jetzt schließt Mose und sagt, okay, das war die Geschichte der Himmel und der Erde. Bisher ist die Entstehung von Himmel und Erde beschrieben. Und Erik hat den letzten Sonntag damit begonnen. Und wir werden uns die ersten beiden Kapitel noch in den kommenden Monaten anschauen. Ja, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und es wird gar nicht diskutiert, ob es Gott gibt oder nicht. Nun, Mose, er beginnt sein Buch nicht mit den Worten, ich weiß, ihr könnt es kaum glauben, dass es einen Gott gibt, aber es gibt ihn wirklich. Stellt euch vor, so fängt erst Mose an. Nein, man braucht nicht diskutieren. Gott wird schlichtweg vorausgesetzt, und zwar zu Recht. Der gesunde Menschenverstand lehrt, dass alles Geschaffene einen Schöpfer haben muss. Nun, wenn deine Uhr einen Uhrmacher hat, wenn jedes Haus einen Architekten hat, wenn der Tonkrug einen Töpfer hat, wenn Musik einen Komponisten hat, wenn Software einen Entwickler hat, wenn Brot einen Bäcker braucht, wenn Bücher einen Autoren haben, wenn Ideen sogar einen Denker haben, dann muss ein so komplexes Universum einen Schöpfer haben. Darüber braucht man nicht diskutieren. Es ist nur der Tor, der sagt, es gibt keinen Gott, weil er keinen Gott haben will. Nun, Kapitel 1 und 2, sie beschreiben uns, wie Gott das Universum erschaffen wird. Wir werden schnell durcheilen, nehmen uns später noch mehr Zeit in den nächsten Predigten, aber wir sehen, dass Gott aus dem Nichts geschaffen hat. Im Lateinischen heißt es ex nihilo. Psalm 33 sagt, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht. Und alles ist durch den Hauch seines Mundes. Ja. Gott schuf aus dem Nichts. Gott schuf augenblicklich. Schaut euch an Psalm 33, Vers 6. Schaut zurück auf 1. Mose 1. Und nur nebenbei, der Psalmist, was glaubt er, dass 1. Mose zuverlässig ist? Absolut. Er schaut auf Kapitel 1 und 2 zurück. Es ist kein Mythos. Und er sagt, denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Nun, Gott hat 6 Tage gebraucht, aber nicht, weil ihn die Arbeit überfordert hätte und weil er gestresst war, sondern weil er uns einen Rhythmus von Arbeit und Ruhe geben wollte. Gott schuf mit Macht. Er sprach und es geschah. Nun, weiß nicht, ob ihr diese neumodischen Erfindungen liebt. Es gibt so Geräte, wo man sagt, hey, was auch immer, Siri, Alexa oder irgendwas, schalt das Licht ein und aus. Und irgendwie bin ich begeistert von sowas. Ja, es zeigt so, wow, da passiert etwas. Ja, ich sage etwas und es geschieht. Da hört jemand auf mich. Das ist Macht. Nun, wir sind schon begeistert von so etwas. Und dabei sind es nur ein paar Kabel und Software, die verdrahtet wurden. Aber stellt euch vor, Gott hat aus nichts, es gab nichts. Er hat nur hineingesprochen, es werde und es wurde. Es gab kein Alexa, kein Siri, sondern er sprach. Und das, er hat mit Macht geschaffen. Er hat mit Weisheit geschaffen. Und er hat alles mit Ordnung und Absicht und Zweckmäßigkeit gemacht. Und am Ende heißt es, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Nun, merkt ihr, der Vers, der zeigt auf, dass alles, was Gott tut, gut ist. Alles, was er schafft, alles, was er gibt, alles, was er tut, ist vollkommen, weil er gut ist. Gott ist gut, deswegen ist alles, was er tut, gut. Es harmoniert, es ist perfekt, es fehlt an nichts. Da ist Ordnung und Harmonie. Und es gab keine Sünde, keine Krankheit, keinen Tod. Es gab Arbeit. Aber es war eine Arbeit, die Freude gemacht hat. Arbeit ist keine Folge des Sündenfalls. Und dann schafft Gott sein Meisterwerk, sein Abbild, den Menschen. Er sagt, lasst uns Menschen machen in unserem Abbild. Und nun gehen wir zum zweiten Tole dort. Ihr dürft gerne 1. Mose Kapitel 5, Vers 1 aufschlagen. Das ist das zweite Kapitel, das Mose uns gibt. Und dieses Tole dort, diese Überschrift, ist ebenfalls nicht obendrauf, sondern am Schluss. Und dort heißt es, dies ist das Buch der Geschichte, Tole dort, die Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Und dann in Vers 3 heißt es, und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich, nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth. Nun, hier trifft ebenfalls die Geschichte Adams, die war bisher. Und es begann so großartig. Er war Gottes Abbild. Er war Vizeregent an Gottes Stelle. Er sollte über die Erde regieren. Und dann gab es diese Traumhochzeit im Paradies. Adam ist regelrecht ausgeflippt, als er Eva gesehen hat. Sie hatten die besten Flitterwochen, die ein Ehepaar nur haben kann. Sie hatten Flitterwochen nicht nur wie im Paradies, sondern im Paradies wortwörtlich. Bis zu dem dunkelsten Tag der Weltgeschichte. Der Tag, an dem die Schlange sich in Garten Eden schleicht, mit der festen Absicht, den Menschen in einer Rebellion gegen Gott anzustacheln. Der Fall Satans muss irgendwo dazwischen gelegen haben, zwischen Tag 7 und 1. Mose 3. Vielleicht sind Tage vergangen, vielleicht sind Wochen vergangen. Und nun sehen wir, dass der Satan in den Garten Eden kommt und er hat nur das Verderben des Menschen im Schilde. Und deswegen sagt Jesus, er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Und er beginnt Gottes Wort in 1. Mose 3 in Frage zu stellen. Er redet Halbwahrheit. Er unterschlägt die ganze Wahrheit. Nun, wir kommen noch dazu in 1. Kapitel 3, aber man könnte sagen, Satan hat im ganzen Kapitel 3 nie hundertprozentig gelogen, sondern es war immer so eine Halbwahrheit, Halblüge. Ihr werdet sein wie Gott. Traf es zu? Ja, gewisserweise. Ihr werdet sicher nicht sterben. Traf es zu? Nun, an dem Tag sind sie nicht physisch gestorben. Aber sie sind physisch gestorben und sie sind getrennt worden. Ja. Und das macht es so raffiniert und so durchtrieben. Da ist so viel Wahrheit mit ein bisschen Gift vermischt. Und er verdreht die Wahrheit. Er setzt Gott auf die Anklagebank. Er gaukelt Adam und Eva vor, Gott ist böse. Er meint es nicht gut mit euch. Er enthält euch etwas vor. Aber ich, Satan, ich meine es gut mit euch. Was für ein Irrsinn. Bis heute hat sich nichts geändert. Paulus sagt, seine Absichten sind uns nicht unbekannt. Und dann, was verspricht er? Er verspricht Erfüllung. Nun, Frage, kann er das wirklich geben? Schaut euch an, was er Adam und Eva verspricht. Er sagt, ihr werdet sein wie Gott. Nun, Frage, waren Adam und Eva schon wie Gott? Absolut. Sie waren Gott gleich. Sie waren im Ebenbild Gottes geschaffen. Er kann nichts Gutes geben, weil aus ihm nichts Gutes kommt. Und Satan, er gaukelt den Menschen vor, du findest deine Freude überall, nur nicht in Gott. In dieser Natur, in dieser Frucht, in allem anderen, außer in Gott. Und dabei hatten sie eben alles in Gott. Und seit dem Tag spielt Satan mit unseren Begierden. Und Eva lässt sich verführen und Adam sündigt in vollem Bewusstsein. Die Folgen der Sünde sind gravierend. Sie sind geistlich gestorben. Die Gemeinschaft mit Gott ist zerstört. Und Gott schmeißt sie aus dem Garten, weil Gott heilig ist. Er kann keine Gemeinschaft mehr haben. Und an diesem Tag begann Krankheit, Leid, Tod, Tränen, Schmerz und Trauer. An diesem Tag begann Boshaftigkeit, Streit, den du auch erlebst, Hass, Gewalt, all das hält Einzug. Doch in diesem ganzen, in dieser ganzen Entmutigung nimmt die Weltgeschichte eine spannende Wende. Schlagt 1. Mose 3, Vers 15 auf. Und hier in 1. Mose 3, Vers 15, da gibt Gott Hoffnung. Mitten im Gericht sehen wir Gnade. Und Gott sagt zu Eva, zu der Schlange sagt er eigentlich, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Nun, was Gott hier verspricht ist, er verspricht einen Schlangenzermalmer. Nicht nur einen Schlangenzertreter, sondern jemand, der den Kopf der Schlange zermalmt. Er wird den Kopf der Schlange zertreten. Aber dieser Sieg hat einen Preis. Und es ist der verheißene Erlöser, der den Tod besiegt, über Satan triumphiert und Menschen rettet. Nun, an dieser Verheißung haben Adam und Eva festgehalten, wie an einem festen Anker. Nun, stellt euch vor, Adam, er hat insgesamt 960 Jahre gelebt. Nun, nachher werden wir uns ansehen, wenn wir Richtung 1. Mose 6 kommen. Wir können davon ausgehen, Adam hat fast alle Menschen miterlebt, die in der Sintflut umgekommen sind. Er hat Menschenmassen um Menschenmassen gesehen. Seine Kinder, seine Enkel, seine Urenkel, seine Ururenkel, seine Ur-Ur-Ur-Ur, wie viel auch immer, Urenkel, die hat er alle miterlebt. Und er musste feststellen, dass die meisten gar nicht nach Gott gefragt haben. Ich weiß nicht, wie oft sich die beiden, Adam und Eva, Vorwürfe gemacht haben. Hätten wir nur nie von dieser Frucht gegessen. Ich meine, die würden gar nicht überleben mit diesem Denken. All das, was wir sehen. Ich meine zwar nicht nur Kain und Abel, sondern diese ganze Boshaftigkeit, weswegen Gott die ganze Erde zerstört, haben sie mit angesehen. Und sie dachten, hätten wir nur nie, hätten wir auf Gott gehört. Aber wisst ihr, was sie am Leben gehalten hat? Dieser Vers. Sie wussten, eines Tages kommt der Schlangenzermalmer. Und Adam ist mit 960 Jahren gestorben, im Glauben gestorben und hat ihn immer noch nicht gesehen. Aber er wusste, er kommt. Und es sollte noch eine Weile dauern. Aber dies zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch. Und er kam. Und am Kreuz bezahlt er den Preis und errettet, aber er zahlt mit seinem Leben. Er hat der Schlange den Kopf zertreten, der Triumph ist errungen, aber die Siegesehrung, die steht noch aus. Und die wartet noch bis ins Buch der Offenbarung. Und bis dahin wird die Schlange noch ein wenig wüten und verführen. Aber in Offenbarung 12 sehen wir den, da wird der Drache Teufel genannt, die alte Schlange. Es soll erinnern an 1. Mose 3. Er wird 1000 Jahre gebunden, in Offenbarung 20, und dann endgültig in den Feuersee geworfen. Nun kommen wir zum dritten Toledot. Ihr dürft gerne 1. Mose Kapitel 6, Vers 9 aufschlagen. Und hier heißt es, das ist quasi Moses dritte Kapitel. Hier heißt es, dies ist die Geschichte Toledot von Noah. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Nun, die Kapitel 6 bis 9, sie handeln von der Sintflut. Der Mensch, der ist so verdorben, so böse, dass Gott beschließt, alles Leben auszulöschen. Und die Sintflut, sie zeigt uns Gottes Gericht über die Sünde. Die Sintflut war ein Schatten des Gerichts, das eines Tages kommen wird. Und Gott tut es immer wieder in der Weltgeschichte, dass er kleine Ereignisse, man könnte sagen, so als Preview, als Vorgeschmack von den großen Dingen, die noch kommen sollen, geschehen lässt. Und mein lieber Freund, wenn du heute hier bist und du bist nicht gerettet, dann möchte ich dich dringend bitten, nimm dir Zeit, lies das erste Buch Mose. Und auch wenn manches schwer zu verstehen ist, aber die Hauptbotschaft kannst du nicht übersehen. Es gibt einen Gott, der dich erschaffen hat, der dir Sinn und Ziel gegeben hat. Und du verpasst es Tag für Tag, nach seinem Maßstab zu leben, sein Ebenbild zu sein. Und dein Schöpfer, er wird dein Richter sein. Und die Sintflut wird sich eines Tages über dein Leben ausgießen, wenn du gestorben bist. Offenbarung 20 sagt, wenn jemand nicht im Buch des Lebens geschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Der Ort, der für Satan und seine Engel vorgesehen war. Nun, lass uns 1. Mose Kapitel 10, Vers 1 aufschlagen. Wir kommen zum vierten Toledot, die Geschichte der Söhne Noahs. Kapitel 10, Vers 1, das vierte Kapitel von Mose. Dies ist die Geschichte der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Und nach der Sintflut wurden ihnen Söhne geboren. Nun, in diesem 10. Kapitel, da wird beschrieben, wie sie sich nach Sippen und nach Völkern über die ganze Erde verteilt haben. Und dann kommen wir ins Kapitel 11, Vers 10. Dürft ihr gerne umblättern. Im Kapitel 11, Vers 10 finden wir das fünfte Kapitel von Mose, das fünfte Toledot. 1. Mose 11, 10. Dies ist die Geschichte, Toledot, von Sem. Als Sem 100 Jahre alt war, zeugte er den Arpakschad 2 Jahre nach der Flut. Und dieses Kapitel, 1. Mose 11, berichtet über den Turmbau zu Babel. Und wenn wir da hinkommen, in wahrscheinlich einigen Monaten, vielleicht eher länger, werden wir sehen, dass die Technologie im Bauwesen so unglaublich vorangeschritten ist, dass sie nicht mehr Steine und Mörtel, sondern gebrannte Ziegeln und Asphalt verwenden. Und dadurch können sie richtig tragfähig bauen. Aber all diese Technologie setzen sie nicht ein, um Gott zu ehren, sondern sie setzen sie ein, um sich einen Namen zu machen und genau das Gegenteil zu tun von dem, was Gott ihnen gesagt hat. Und Gott muss hier den ganzen Fortschritt, man könnte sagen, mit einer Vollbremsung, wie wenn der ICE in voller Fahrt auf einmal gestoppt wird. Nun, Gott muss hier den ganzen Fortschritt mit einer maximalen Vollbremsung ausbremsen. Offensichtlich hat sich hier etwas angebahnt, dass Gott so drastisch eingreifen muss und die Sprachen verwehrt. Und sie können nicht mehr gemeinsam weiterarbeiten, sondern sie zerstreuen sich. Das war Gottes Plan, dass sie sich zerstreuen über die ganze Erde. Nun, lasst uns weitergehen und uns das sechste Kapitel anschauen. 1. Mose 11, 27. Und dies ist die Geschichte, Toledot, das sechste Kapitel, die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abraham, den Nahor und den Haran. Haran aber zeugte den Lot. Und wie schon angekündigt, Kapitel 11 und 12, könnte man sagen, sind eine Weggabelung im ersten Buch Mose. Bisher haben wir Gottes Handeln mit der Welt gesehen. Ab Kapitel 12 sehen wir Gottes Handeln mit einer Nation, nämlich mit den Nachkommen Abrahams. Hier ist ein Umbruch, und zwar nicht nur inhaltlich, sondern auch geografisch. Mit Abraham bewegen wir uns weg vom Zweistromland, vom Tigris und Euphrat, danke, vom Euphrat und Tigris weg Richtung Kanaan und Ägypten. Aber diese zwei Hälften, 1. Mose 1 bis 11 und 1. Mose 12 bis 50, sie werden verbunden durch drei Verse. Schaut euch die an. 1. Mose 12, 1 bis 3. Das ist die Verbindung zwischen diesen beiden Hälften. Lasst uns die lesen. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, gehe hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Ab hier, ab Kapitel 12, ändert sich die Perspektive. Weg von allen Nationen hin zu einer Nation. Aber durch diese eine Nation will Gott alle Nationen segnen. Und vielleicht habt ihr schon in eurer Gliederung gesehen, okay, wir sind jetzt bei Terach angekommen. Der nächste in der Toledot ist Ismael, Isaac und so weiter. Wo ist Abraham? Und das ist erstaunlich. Wenn man sich das Inhaltsverzeichnis von Mose, das inspiriert ist, diese Toledots anschaut, dann sticht heraus, dass er Abraham nicht erwähnt. Er sagt, dies ist die Entstehungsgeschichte und erzählt er alle auf. Von Adam, Noah, Sem, Ham und Japhet, Nahor und dann gehen wir über und dann zählt er sogar Ismael und Esau auf. Wo ist Abraham? Hier gibt es kein Toledot, dies ist die Geschichte Abrahams. Obwohl der Großteil mit Abraham zu tun hat. Eigentlich würden wir hier ab Kapitel 12 erwarten, dies ist die Geschichte Abrahams und so weiter. Aber es kommt nicht. Warum? Ich habe immer noch keinen blassen Schimmer. Ich habe keine Antwort darauf. Nun, Mose erwähnt Abraham nicht, obwohl Gott selbst in Kapitel 12 sagt, Abraham, ich will deinen Namen sehr groß machen. Vielleicht ist es deswegen der Fall, ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir eine Antwort, bis wir in Kapitel 12 ankommen. Aber er wird nicht erwähnt als Gliederungspunkt, als Kapitel, obwohl die meisten Kapitel mit Abraham zu tun haben. Wir werden sehen. Aber es ist nicht zufällig. Mose hat sehr sorgfältig ausgewählt, was er sagt und was nicht. Und diese drei Verse hier, 1. Mose 12, 1 bis 3, Gottes Bund mit Abraham, die sind so wichtig, weil alle folgenden Kapitel, also bis Kapitel 50, sie zeigen, wie Gott diesen Bund, diese Aussage, wie er sie bewahrt und sie hält. Nur einige Beispiele, wie Gott diesen Bund bewahrt, trotz Unmöglichkeiten, trotz Versagen, trotz Sünde. Ihr erinnert euch, Abraham und Sarah, sie waren kinderlos. Sarah war schon, man könnte sagen, in der Menopause. Sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und Gott tut ein Wunder. Dann wird in den nächsten Kapiteln immer wieder gesagt, wie reich Abraham ist. Nun, das wird nicht gesagt, weil Gläubige immer wohlhabend sind. Paulus erinnert uns, dass manchmal das Gegenteil der Fall ist. Sondern es wird gesagt, um deutlich zu machen, hey, Gott hat gesagt, er wird ihn segnen und schau an, Gott hat ihn gesegnet. Und dann bewahrt Gott seine Verheißung, obwohl Abraham zweimal über seine Frau Sarah sagt, sie ist meine Schwester. Und jedes Mal bringt er die Verheißung in Gefahr. Nun, es ist nicht so, dass Gott alle Fehler immer ausbügelt, sondern der Grund, warum Gott das tut, ist, weil er sein Versprechen hält und nicht, weil er immer die Sünde aller Gläubigen ausbügelt. Das tut Gott nicht. Aber das ist so wichtig. Erinnert ihr euch noch, wann Mose schrieb und an wen er schrieb? Nun, er schrieb in der Wüstengeneration primär für das Volk Israel. Wo waren sie? Sie waren zwischen Ägypten und Kanaan. Hinter ihnen lagen Schwierigkeiten und vor ihnen lagen noch mehr Schwierigkeiten. Sie waren umringt und sie mussten immer wieder hören, Gott ist treu. Gott hält sein Wort. Gott setzt Himmel und Erde in Bewegung, damit er seine Verheißung wahrmacht. Man könnte fast sagen, 1. Mose ist Hebräer 11, die Ahnengalerie, die Heldentafel, Hebräer 11 des Alten Testaments. Israeliten sollten außerdem auch wissen, wo ihre Anfänge sind. Sie wollten wissen, woher sie kommen, wer sie sind, was ihr Auftrag ist. Aber nicht nur sie, sondern auch wir. Nun lass uns übergehen, Kapitel 25. Wir springen in die nächsten Kapitel, das siebte Kapitel von Mose, die Geschichte Ismaels. 1. Mose 25, 12, dies ist die Geschichte, Toledot, Ismaels, des Sohnes Abrahams, den Hagar Saras ägyptische Magd, dem Abraham gebar. Und dann wird hier die Chronologie von Ismael gegeben. Einige Verse später, 1. Mose 25, 19, haben wir das 8. Kapitel von Mose. Dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Nun, wir springen weiter zu Kapitel 36, Vers 1, ins 9. Kapitel von Mose. Dies ist die Geschichte Esaus, das ist Edom. Das ist Kapitel 36. Und gleich über ins nächste Kapitel, Kapitel 37. Kapitel 37, Vers 2, das ist das 10. und letzte Kapitel von Mose. Dort heißt es, dies ist die Geschichte Toledot Jakobs. Doppelpunkt. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete. Und er war als Sklave bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Das ist das letzte Toledot. Nun, vielleicht denkst du, und ich habe das auch gedacht, warum beginnt Mose das Kapitel, das 10. Kapitel über Jakob so spät? Ich meine, Jakobs Leben fängt schon in Kapitel 25 an. Und eigentlich geht es hier mit Josef weiter. Er sagt nämlich, dass die Geschichte Jakobs, Doppelpunkt, Josef. Nun, es hat einen Grund, tatsächlich. Wenn man ein bisschen forscht, dann stellt man fest, es gab zwei Gründe, warum Mose erst hier mit dem 10. Kapitel beginnt, nämlich es hängt mit dem Tod des Vaters zusammen. Isaak ist gestorben. Und jetzt erst ist Jakob im Land Kanaan, wo er sich als Fremdling aufhält. Deswegen beginnt Mose erst hier mit der Geschichte Jakobs, obwohl Jakob schon seit Kapitel 25 existiert. Nun, auch im Leben Jakobs und später im Leben Josefs macht Gott deutlich, dass er seinen Bund, sein Versprechen an Abraham, nämlich ein großes Volk und Segen, ich will segnen, die dich segnen, fluchen, die dich verfluchen, dass er es wahr macht, wenn auch nicht immer augenblicklich. Wir wissen, 1. Mose 37, Josef, er ging durch so viel Leid. Und dann, wenn wir in Kapitel 50 gehen, Vers 16, am Ende sagt Josef, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Warum? Weil Gott gut ist und Gott gibt Gutes. Um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Gott ist gut und er hält sein Wort. Und es ist kein Zufall, dass dieser Vers, den Josef im letzten Kapitel sagt, dass er im letzten, das Ende von 1. Mose am Ende steht. Was Josef durchlebte, diese Gefangenschaft, dieses dunkle Tal, das stand dem Volk Israel bevor. 400 Jahre fürchterliche Sklaverei in Ägypten. Aber Gott ist gut. Und er hält seinen Bund. Und wisst ihr, wie es weitergeht? Nun, das ist schon der Beginn von 1. Mose, von 2. Mose. Aber Gott hält sein Versprechen an Abraham. Und das Volk ist riesig geworden. Wir wissen aus 2. Mose, nun, man schätzt ungefähr mindestens 2 bis 3 Millionen. Sie sind ein großes Volk geworden. Nun, Gott hat ihren Namen, den Namen Abrahams, groß gemacht. Überall hat man von diesem Volk gehört. Sogar Rahab in Jericho sagt, wir zittern vor euch, vor diesem Volk. Warum? Weil Gott es in 1. Mose 12 versprochen hat. Gott hat sie gesegnet. Und mit großem Reichtum, man müsste fast sagen, mit großer Beute, haben sie Ägypten verlassen. Und Gott sagt, wer dich flucht, den werde ich verfluchen. Ist das in Erfüllung gegangen im 2. Buch Mose? Und wie es in Erfüllung gegangen ist. Gott tut das mit 10 schrecklichen Plagen an den Ägyptern. Und dann führt er sie heraus mit mächtiger Hand aus Ägypten. Und aus diesem Volk wird schlussendlich der Messias geboren, der zum Segen für alle Geschlechter auf der Erde wird. Nun, die Linie des Schlangenzermalmers wird gegen Ende immer präziser. Und gegen Ende von 1. Mose, man denkt, woher kommt er? Welcher Sohn Adams? Nun, Abel ist tot. Kain hasst Gott und es wird Seth. Von welchem Sohn Noahs? Er hat drei Söhne. Nun, es wird klarer. Von Sem. Aus welchem Volk? Von Abraham. Aber von welchem Sohn? Ismael oder Isaac? Von Isaac. Nun, von welchem der Kinder Isaacs? Esau oder Jakob? Von Jakob. Und gegen Ende wird es immer präziser, aus welchem Stamm kommt er? Und am Ende seines Lebens segnet Jakob seine Söhne und hier platzt die Bombe. Der Messias kommt nicht von Ruben. Der Messias kommt nicht von Josef. Vermutlich hätten alle gedacht, er kommt von Josef. Sondern der Messias, er kommt von Juda. Jakob sagt, es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Das ist der Schlangenzermalmer. Das ist der Messias. Und Juda hatte kein rühmliches Leben. Vor allem, wenn wir an seine Söhne denken, an seine Schwiegertochter Tamar. Aber dieses Kapitel 38, nach der ganzen Geschichte mit Tamar und seiner Schwiegertochter, nach diesem Kapitel kommt Juda zum Glauben. Und ab hier beginnt er, Verantwortung zu übernehmen. Und das sieht man daran, wie er umgeht, als Benjamin auf der zweiten Reise nach Ägypten mitgenommen werden soll, damit sie Korn mitbringen. Erinnert ihr euch? Sie wollen, Jakob will Benjamin nicht losgeben. Und dann kommt Ruben und sagt, gib ihn mir, ich passe auf ihn auf. Vater, wenn ich ihn nicht zurückbringe, dann kannst du meine beiden Söhne umbringen. Nun, großartig. Also ich bin auch kein Opa, aber ich weiß nicht, wie es einem Opa geht, der sagt, wo der Sohn sagt, hey, du kannst deine Enkel umbringen. Also nicht wirklich das, was wahrscheinlich der Opa will. Aber Juda, er sagt, gib mir den Knaben, Benjamin. Und dann sagt er, ich will für ihn bürgen. Von meiner Hand sollst du ihn fordern. Wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so will ich die Schuld tragen vor dir mein ganzes Leben lang. Er wird zum ersten menschlichen Stellvertreter. Und das war nicht nur ein Geschwafel von Juda, sondern als es darauf ankommt, als der Kelch im Sack von Benjamin gefunden wurde und als es darum ging, dass Benjamin in Ägypten als Sklave dieses harten Verwalters bleiben soll, redet Juda mit diesem harten Mann, von dem er nicht wusste, dass es sein Bruder Josef war. Und er sagt, ich will als Sklave meines Herrn hierbleiben anstatt des Knaben. Der Messias ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Hier wird deutlich am Ende. 2. Mose knüpft an 1. Mose an. Und genauso tut es 3. Mose und 4. Mose und 5. Mose. Es ist eine Einheit. So wichtig. Nur ein solides Fundament ist ein tragfähiges Fundament. Das erste Buch Mose sorgt für Stabilität. Mehr noch, es lehrt uns, das Ende zu verstehen. Nun, wenn wir von außen den Bau eines Hauses ansehen, dann ist das Fundament in der Regel das Erste, was gebaut wird. Und der Dachstuhl ist das Letzte, was man baut. Und dann kommt das Richtfest. Und gewissermaßen ist, man könnte sagen, Offenbarung 21 und 22, der Dachstuhl, das Ende. Anfang und Ende liegen eng beieinander. Wir verstehen das Ende nur, wenn wir den Anfang richtig verstehen. Und man könnte sagen, 1. Mose 3, der Sündenfall, bis Offenbarung 20 ist ein einziges Kapitel. Ein einziges Kapitel der Sünde. Und zwar, wie die Sünde in die Welt kommt. Wie Sünde das Abbild Gottes entstellt. Wie der Schlangenzermalmer verheißen wird. Und Gott selbst ihn bringt und sein Meisterstück errettet. Und dann geht es in Offenbarung 21 dort weiter, wo 1. Mose 2 aufgehört hat. Das heißt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. In 1. Mose 3 beginnt Trauer, Tränen, Tod, Leid, Geschrei und Schmerz. In 1. Mose 21, in Offenbarung 21 hört es auf. Der Baum des Lebens, der im Paradies ist, sehen wir wieder in Offenbarung 21 und 22. Es heißt in 1. Mose, dass Gott gegen in der Abenddämmerung, in der Kühle des Tages mit dem Menschen im Garten Eden spazieren ging. Kann man sich gar nicht vorstellen. Im neuen Himmel, im neuen Jerusalem heißt es, dass Gott unter seinem Volk wohnen wird. Adam wurde geschaffen, um zu herrschen. Auf der neuen Erde werden wir mit dem zweiten Adam herrschen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott ist ein Gott, der gut ist, dem wir vertrauen können. Er hält sein Wort von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Und in Offenbarung 21 am Ende sagt Gott zu Johannes, und es der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Er sagt die Wahrheit von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Seine Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und wenn du dein Haus auf den Gott von 1. Mose baust, dann hast du auf Fels gebaut. Dann können die Stürme kommen, die Winde wehen, dein Haus wird feststehen. Lass uns beten. Und gleich im Anschluss wollen wir dieses großartige Lied singen. Und eigentlich ist es die Antwort auf das, was wir gehört haben. 10.000 Gründe. So viel Lob haben wir. Ihr dürft gerne aufstehen und dann bleiben wir stehen und singen. Hey Jesus Christus, wir danken dir für das erste Buch Mose. Und Herr, es ist so voller Wahrheiten, die uns so viel lehren über den Anfang, wo wir herkommen, wohin wir gehen. Die Anfänge von allem. Die Anfänge von Sünde, aber auch die Anfänge von der Errettung. Und Herr, wir danken dir, dass wir gesehen haben, dass du ein Gott bist, der gut ist, der Gutes gibt und Gutes tut, auch wenn es nicht immer sofort und augenblicklich zutrifft. Und manchmal Jahre vergehen, wie bei Josef, manchmal Jahrhunderte, wie beim Volk Israel, aber wir wissen, du hältst dein Wort. Und Herr, du bist ein Gott, der zuverlässig ist, der seine Verheißung, die du gegeben hast, wie alt sie auch sein mögen, hält. Du setzt Himmel und Erde in Bewegung, um dein Wort zu halten. Und das gibt uns Zuversicht und Trost. Wir wollen dich, den ewigen Gott, den lebendigen Gott, den wahren Gott, anbeten und ehren. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10.30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.